Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
DRS4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Daniel Eisner. In der Romandie ist diese Woche eine neue Online-Zeitung aufgeschaltet worden. Sie heißt lesobservateur.ch und hat bei anderen Westschweizer Medien für viel Aufsehen gesorgt. Urs Gilden hat unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, was das Spezielle sei an dieser Informationswebsite.
Sie will der Westschweiz eine bürgerliche Perspektive liefern. Die Initianten dieser Webseite sind sich einig. Rechtspositionierte Medien gäbe es in der Westschweiz nicht, im Gegensatz zur deutschen Schweiz. Und dies sei bisher ein klarer Mangel gewesen. Deshalb die Lancierung dieser Plattform, die man als kleineres Pendant der Weltwoche ansehen solle.
Und welche Themen gibt es jetzt in dieser Startausgabe von lesobservateur.ch?
Ganz verschiedene. Viel zu reden gegeben hat ein harter Kommentar gegen die Verleger, die angeschuldigt werden, linke Millionäre zu sein und alle die gleichen politisch zu korrekten Zeitungen zu publizieren. Dann auch ein sehr heftiger Artikel gegen Jean Ziegler und wie er als Sonderbeauftragter der UNO offenbar von verschiedensten NGOs stark kritisiert worden ist. Schon rein der Titel ist aussagekräftig: Jean Ziegler, der beste Feind der Hungrigen. Solch polemische Artikel kann man auch über das neue Kampfflugzeug lesen oder über die streikenden Genfer Polizisten. Doch dann gibt es auch geschichtliche und politische Themen, zum Beispiel eine Analyse, wie die damals EU-freundlichen Romans progressiv und im ähnlichen Ausmaß wie in der deutschen Schweiz SVP-Wähler geworden sind. In Zukunft will die Website auch einen Akzent setzen auf Themen wie die Migrationen und die Sozialversicherungen. Ähnlich kann man sagen wie die für die Observateur vorbildliche Weltwoche.
Sehr angriffige Themen und Aussagen also auf diesem Internetportal. Wer steckt denn eigentlich dahinter?
Ganz verschiedene und nicht unbekannte Persönlichkeiten, angefangen mit Uli Windisch, ehemaliger Soziologieprofessor an der Uni Genf. Und man wird es vielleicht verstanden haben, Erzfeind von Jean Ziegler. Dann Philipp Barrow, ein Journalist, der schon länger seinen eigenen polemischen Blog führte, mit doch angesehenem Erfolg. Auch dabei ist Olivier Mövli, ein freisinniger Geschichtsprofessor, der bisher in verschiedensten Medien Kolumnen schrieb, schließlich Bruno Bello, das ist schon eher unerwartet. Er ist Physikprofessor und ehemaliger Direktor des Schweizer Nuklearforums. Dann soll es auch noch Persönlichkeiten und freie Journalisten geben, die sporadisch einen Beitrag leisten. Man zählt natürlich schon auf die Prominenz der Redaktoren, um Leser auf die Seite zu holen.
Eine bunt zusammengewürfelte Equipe also. Was weiß man denn über die Finanzierung dieses Projekts?
Ja, darüber wird offiziell kein Wort gesagt. Einzig beklagt sich das Team, kein einziger traditioneller Verleger habe investieren wollen. Einige hätten zwar Interesse am Projekt, aber seien dann doch nicht eingestiegen. Das lässt natürlich Platz für verschiedenste Spekulationen und Gerüchte. So wurde in einigen Medien geschrieben, Großinvestor Tito Tetamanti oder sogar die Weltwoche selbst könnte ja beteiligt sein. Das hat das Team der Observateur zwar nicht bestätigt, aber es hat es auch nicht dementiert.
Es könnten also finanzkräftige Leute im Spiel sein. Warum gibt es denn noch lediglich eine Website und nicht auch eine gedruckte Ausgabe?
Weil die Verleger wahrscheinlich das Risiko einer größeren Investition nicht eingehen wollten. Denn der Westschweizer Zeitungsmarkt ist ein extrem dichter, proportional gesehen, vielleicht noch dichter als in der Deutschschweiz. Und es wäre bestimmt extrem schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen, genug Leser zu finden, die eine solche Zeitung abonniert oder zumindest regelmäßig gekauft hätten. Im Weiteren ist nicht nur der Lesermarkt gesättigt, sondern auch der Anzeigenmarkt. Investitionsprobleme hat man natürlich auf dem Internet deutlich weniger.
Wechseln wir das Thema, Ron Hochuli. Der Bund sucht Asylunterkünfte in der Deutschschweiz wie auch in der Westschweiz. Diese Woche ist im neuen burgerischen Boudry ein Empfangszentrum für Asylbewerber eröffnet worden. 200 Asylsuchende sollen dort aufgenommen werden. Wie sind denn die Reaktionen im Dorf?
Es gab keine Reaktionen. Das machte auch die kantonalen Behörden besonders glücklich und stolz, denn somit hätten sie einen Standort gefunden, wo man langfristig planen könne, und den Asylbewerber, die in Boudry Unterkunft finden, wäre somit ein würdiger Empfang geleistet, meinte der zuständige Regierungsrat. Dies zum einen dank der Gelassenheit der Bevölkerung, im Weiteren auch, weil man ein, ja, sehr schönes, historisches und angepasstes Gebäude für sie bereitstellen konnte.
Gelassenheit in der Bevölkerung, sagen Sie. In anderen Orten der Schweiz wurde hingegen heftig protestiert gegen Asylunterkünfte. Warum in Boudry nicht?
Boudry bildet mit Sicherheit eine Ausnahme in diesen Fragen. Die Gemeinde hat sich schon immer ausländerfreundlich gezeigt. Sie wählte ja auch schweizweit vor Jahren den ersten Bürgermeister mit afrikanischen Wurzeln, der notabene als Asylbewerber in die Schweiz gekommen war. Und mit Randgruppen, wenn ich das so sagen darf, hat Boudry Erfahrung. Vor Jahrzehnten wurde hier bereits ein Waisenhaus geöffnet, dann eine psychiatrische Klinik, jetzt ein Asylzentrum, und dies ohne, dass je die Harmonie im kleinen Städtchen gestört worden wäre. Eine Haltung, die vermutlich schweizweit eine Ausnahme bildet, denn anderswo in der Romandie, wie auch in der deutschen Schweiz, Sie haben es gesagt, haben die Behörden größte Mühe, Unterkünfte für Asylsuchende zu finden, weil in den allermeisten Gemeinden großer Widerstand herrscht.
Und wie muss man sich nun dieses Zentrum vorstellen? Wo werden die Asylsuchenden untergebracht?
In einem, wie gesagt, schönen Gebäude, in einer schönen Gegend und weit einer psychiatrischen Klinik. Und man überlegt sich auch bereits, ob man nicht organisierte Kontakte bilden sollte zwischen den beiden Institutionen. Dazu muss man auch noch sagen, dass die Klinik in 3 Jahren schließen wird. Und falls bis dann große Bundesasylempfangszentren gesucht werden, eine Lösung, die ja momentan vom Bund untersucht wird, dann könnte sich Boudry anbieten, hört man in Neuenburg. Das will zwar offiziell noch niemand bestätigen, weil in einem solchen Szenario nicht etwa 200 Asylbewerber, sondern viel mehr kommen könnten, aber es wird hinter den Kulissen bereits als eine Option erwähnt.
Das kleine Städtchen Boudry hat also kein Problem mit Asylbewerbern. Ron Hochuli, wechseln wir zum Sport. Da hat diese Woche Servette für Schlagzeilen gesorgt. Der Traditionsverein scheint in finanziellen Nöten zu sein, gerade mal ein halbes Jahr nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse. Holt Servette denn die Vergangenheit ein? Der Verein war ja schon vor 10 Jahren einmal pleite.
Ja, es wäre bestimmt zu früh und vielleicht ein bisschen übertrieben, über die Gefahr einer weiteren Pleite zu sprechen. Doch die Ängste über die Zukunft des Clubs, die wachsen tatsächlich. Schließlich hat der Präsident von Servette diese Woche eine ziemlich unerwartete und schon brisante Aussage gemacht. Er suche finanzielle Hilfe für den Club. Dazu kommen noch verschiedenste Enthüllungen in den Medien, wonach sich die Schulden von Servette häufen. Und sollten diese Schulden nicht relativ kurzfristig beglichen werden, dann droht Servette für die nächste Saison ein Lizenzenentzug. In anderen Worten, könnte die Mannschaft dann nicht mehr in der Super League mitspielen. Nun hängt alles vom Präsidenten des Clubs ab und davon, ob sich mögliche Sponsoren oder Mäzenen bei ihm melden.
Der FC Servette wird ja seit 4 Jahren vom iranischen Geschäftsmann Majid Bishia präsidiert. Er wurde bis vor kurzem noch mit Lob überschüttet, dass er den Verein aus der Versenkung geholt hat. Wie beliebt ist er denn jetzt heute in der Westschweiz?
Ja, bestimmt würde ihm niemand wegnehmen, was er geleistet hat. Er hat 4 Jahren den Club zurück in die Super League zu führen. Das Problem ist jedoch sein Kredit bei der lokalen Wirtschaft, denn Majid Bishia hat diesen Club seit 4 Jahren Mutterseelen alleine geführt. Er als Präsident, sein Sohn als Vizepräsident, er brauchte oder wollte Hilfe von niemandem und niemand zweifelt er eigentlich über sein Vermögen, über seine Investitionskraft. Der Mann hat ja im Immobilienbereich sein Geld gemacht und hat auch in den letzten Jahren in der Schweiz Firmen und sogar einer der schönsten Golfplätze der Region gekauft. Und die Tatsache, dass er jetzt auf einmal nach Hilfe ruft, kommt manchem ein bisschen verdächtig entgegen. Wenn er Hilfe braucht, soll denn das heißen, dass er selbst finanzielle Probleme hat, fragt man sich. Denn wenn dies der Fall ist, gehen mögliche Investoren das Risiko ein, weil sie dann auch eine gewisse Verantwortung tragen, wenn sie sich im Club beteiligen. Und die Geschichte der Pleite rund um den Franzosen Marc Roger vor 10 Jahren ist bei vielen noch sehr präsent. Insofern ist die Chance klein, dass Majid Bichar Unterstützung bekommt. Wie es Christian Constantin, der Präsident von Sion, diese Woche sagte, und andere bestätigten diese Meinung auch, wenn man in der Schweiz einen Club präsidieren will, dann muss man eben die Region, die Fans und auch die Unternehmen dieser Region schon kennen. Nur dann könne man mit einem soliden Netz langfristig aufbauen. Und dieses Netz fehle eben Bichar ganz offensichtlich.
Sagt Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
Im Tessin hat diese Woche der Tourismus für Gesprächsstoff gesorgt. Das Observatorium für Tourismus hat einen großen Bericht publiziert, der den Fremdenverkehr in den letzten Jahren untersucht. Der Bericht zog mehrere öffentliche Debatten über das Tessin als Tourismuskanton nach sich. Urs Gilgen fragte den Journalisten Gerhard Lob, was denn Brisantes in dem Bericht stehe.
Es geht, man kann es sich vorstellen, um die Zahlen im Tourismus. Das heißt, die Logiernächte und die Entwicklung in den letzten Jahren. Und zum ersten Mal, muss man sagen, wurde wohl ein Zeitraum der letzten 20 Jahre unter die Lupe genommen. Und da sieht es eben gar nicht gut aus. Die Logiernächte im Tessin sind konstant auf Talfahrt.
Nun, das ist aber nicht ganz neu. Wieso hat denn dieser Bericht trotzdem derart Eindruck gemacht?
Ja, es ist wohl das Ausmaß des Rückgangs, der sich in den Zahlen ausdrückt. Beispiel, die Präsenz der Deutschen ist in den letzten 20 Jahren um sage und schreibe 57% zurückgegangen. Das muss man sich vorstellen. Und das Tessin war ja einmal Lieblingskanton in der Schweiz, Sehnsuchtsort Süden, sagt man ja auch, wo die Deutschen hinkamen. Und das hat doch jetzt ganz klar gemacht, auch noch den letzten Zweiflern, dass diese Epoche effektiv vorbei ist. Andere Kleinigkeiten sind auch interessant. So sieht man, dass der Einbruch vor allem im Luganese war und dass praktisch sich sehr viele Touristen speziell vom Luganese abgewandt haben, während die Gegend um den Lago Maggiore, also Locarnese, Locarno Ascona, hat sich einigermaßen gehalten, aber nur dank der inländischen Gäste, das heißt vor allen Dingen der Deutschschweizer Gäste. Also das sind die zentralen Punkte dieser Studie, die zu diskutieren gibt.
Und welche Gründe gibt es für diesen stetigen Rückgang, vor allem der deutschen Touristen im Tessin?
Nun, da wissen wir, wie auch in anderen Regionen der Schweiz, dass der Euro natürlich ganz entscheidend war. Insbesondere war ja diese Fastparität zwischen Euro und Franken genau im Juli, August erreicht worden, also in der Zeit, wo eigentlich Hochsaison ist, auch im Tessin. Aber, und das finde ich einen wichtigen Punkt, man muss sehen, dass diese Währungsgeschichte nur ein Teil ist des Problems. Und das konnte man auch ganz gut verfolgen, zum Beispiel an einer Sendung des Radios der italienischen Schweiz, wo man diese Woche diskutiert hat, ja, was sind denn die Gründe, warum kommen die Deutschen nicht mehr, was mögen sie eigentlich nicht mehr am Tessin? Und es zeigt sich eben, es ist auch die Tatsache, dass das Tessin nicht mehr als attraktiv erlebt wird und gerade das Luganese sehr verbaut wurde. Man redet ja hier von der Zementifikation, also der Zementierung, Zubetonierung des Südtessins. Es ist ja eine Città diffusa geworden, also eine Città, die sich ausbreitet zwischen den historischen Gemeinden überall. Einfamilienhäuschen dazwischen gewürfelt und offenbar erleben auch viele Touristen gerade diese Gegend nicht mehr als attraktiv. Und das sollte natürlich auch mal eine Diskussion auslösen.
Die Deutschen kommen also weniger ins Tessin. Weiß man denn auch, wer die besten Gäste sind im Tessin?
Ja, die besten Gäste sind nach wie vor die Eidgenossen, muss man sagen, also die Deutschschweizer, denn sie bleiben dem Tessin doch weitgehend treu. Das liegt vielleicht auch daran, dass natürlich viele Deutschschweizer im Tessin noch Ferienhäuschen haben und diese historische Verwurzelung da ist. Es liegt auch daran, dass vielleicht bestimmte Veranstaltungen wie das Filmfestival von Locarno gerade inländische Gäste anzieht. Also die bleiben nach wie vor der Rettungsanker, sage ich mal, der Tessiner Hotellerie.
Und gab es denn in diesem Bericht über den Tourismus im Tessin auch aktuelle Zahlen aus dem letzten Jahr zum Beispiel?
Es gab auch aktuelle Zahlen, denn 2011, so muss man sagen, ist als schlechtestes Tourismusjahr in der Geschichte der letzten 20 Jahre jetzt verbucht worden. Man hat jetzt praktisch den Boden erreicht und es zeigt sich ja auch in Hotelschließungen und in einem schlechten Geschäftslauf auch der Bereiche, die angegliedert sind, etwa Restaurants oder auch Seilbahnen und andere Betriebe.
Kommen wir vom Tourismus zur Politik. Der Tessiner Staatsrat hat diese Woche einen seltenen Entscheid getroffen. Er suspendierte einen hohen Chefbeamten aus der Abteilung für Logistik. Ein anderer Beamter dieser Abteilung erhält für einen Monat keinen Lohn. Was ist in diesem Amt für Logistik passiert?
Ja, es ist eine bisschen vertrackte Geschichte und dieser ganze Fall läuft unter Caso CIT S.A., der Fall CIT S.A. Und CIT ist der Name einer Baufirma, dessen Verwaltungsratsdelegierter vor gut einem Jahr plötzlich in Italien verschwunden war. Und diese Baufirma hatte eben diverse Aufträge bekommen von dieser Abteilung für Logistik, hatte immer wieder Geld vom Kanton erhalten und plötzlich war dieser Herr verschwunden und man fang an, da zu schauen, was passiert war. Und es kamen recht erstaunliche Vorwürfe, nämlich, dass es sogar mafiöse Verstrickungen gäbe.
Und was weiß man jetzt? Gibt es diese Verstrickungen?
Nun, man kann vielleicht von einem zum Teil gefährlichen Trend sprechen. Das haben nicht die Journalisten im Tessin getan, sondern der Fraktionssprecher der Lega, Attilio Bignasca. Die Lega war damals sehr, sehr aktiv, muss man sagen, und hat auch über ihre Zeitung Praktiken aufgedeckt, die alles andere als schmeichelhaft für den Kanton sind und insbesondere eben für diese Logistikabteilung, die im Übrigen Millionen jedes Jahr vergibt, die ja vom Kanton für die öffentliche Gebäude investiert werden. Also da gibt es Verstrickungen, das heißt, dass etwa Aufträge eben vergeben wurden, um vielleicht auch sich selbst zu bereichern oder um Vorteile herauszuarbeiten. Ob man dann unbedingt gleich von Mafia reden muss, ist natürlich eine andere Frage. Mit diesem Wort sind ja viele schnell bei der Hand.
Nun hat also der Staatsrat die Vergabe der Aufträge untersucht. Was ist dabei herausgekommen?
Dass eben nicht alles im Reinen ist. Und insbesondere wurden sehr viele Aufträge von dieser Abteilung vergeben, die unter einer Bewilligungsgrenze von 10.000 Franken liegen. Das heißt, es wurden da eigentlich Blankoschecks rausgegeben, die so offenbar nicht hätten rausgehen dürfen. Und eine interne Untersuchung hat das nun ganz klar herausgebracht. Die Finanzministerin Sardis hat dies diese Woche auch im Rahmen einer Pressekonferenz dann öffentlich präsentiert und den Schluss der Regierung vorgestellt, dass eben dieser Chefbeamte nun nicht mehr an seinem Posten bleiben kann. Die Maßnahme selber zeigt aber, dass es eben ein Graubereich ist. Man hat ihn jetzt nicht entlassen oder er ist strafrechtlich fällig geworden, nur er hat, sagen wir mal, seinen Spielraum vollständig ausgewählt, um offenbar einen ihm genehmen Unternehmer zu begünstigen. Und das eben hat doch jetzt Konsequenzen gehabt.
Kommen wir noch zu einem Thema aus der Wirtschaft. Diese Woche gaben ja Schlagzeilen der italienischen Tageszeitung La Repubblica zu reden, wonach wieder vermehrt Geld in die Schweiz geschmuggelt wird. Das jedenfalls sagt der höchste Steuereintreiber Italiens. Gerhard Lob, was ist da dran an der Geschichte?
Ja, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, denn glaubt man diesen Beteuerungen in La Repubblica und von Attilio Befera, diesem höchsten Steuereintreiber, wäre wirklich ein unglaublicher Strom über die Grenze, wo Leute in den Rucksäcken wieder Geld in die Schweiz tragen oder auch Goldbarren. Er sprach ja sogar davon, dass die Banken im Tessin gar nicht mehr genug Safes hätten und jetzt schon wieder in Hotels Safes anmieten müssten. Also alles das ist ziemlich kurios gewesen. Ich bin dem nachgegangen und man muss die Situation, glaube ich, viel differenzierter betrachten. Was bedeutet das? Zum einen werden wahrscheinlich schon Leute im Moment versuchen, Geld aus Italien in einen sicheren Hafen zu bringen. Aber viel wichtiger ist wohl im Moment, dass Personen auch mit vielleicht einem bedeutenden Vermögen ganz legal Geld von Italien in die Schweiz überschreiben. Das ist ja möglich, insofern es deklariert ist. Und das habe ich auch aus einer sicheren Quelle erfahren, dass eben gerade bei Tessiner Banken jetzt Kunden kommen, die Geld ganz legal von Italien in die Schweiz überweisen. Das ist ja möglich heute und wichtig ist eben, dass es deklariert ist. Paolo Bernasconi, ein Finanzexperte, sagte mir, er sieht darin auch einen gewissen Erfolg der sogenannten Weißgeldstrategie, dass man eben heute, ja, wie wir alle wissen, in dieser immer schwieriger werdenden Situation für die Bankenbranche, darf man eigentlich nicht mehr mit Schwarzgeld arbeiten. Man muss beim Tageslicht arbeiten und das wäre die Weißgeldstrategie. Und wenn das funktionierte, weil eben Vertrauen in die Schweizer Banken da ist, dann wäre das ja auch ein gewisser Erfolg für die Tessiner Finanzbranche, die ja sonst gerade aus italienischer Sicht dann nicht den besten Ruf hat.
Kommen wir noch zu einem letzten Thema, Gerhard Lob. Da geht es um eine Veranstaltung, die diese Woche in Lugano stattgefunden hat. Zwei Staatsanwälte aus Italien traten an der Universität in Lugano auf. Eine bemerkenswerte Veranstaltung soll das gewesen sein. Warum denn?
Weil es kam zu Protesten von Seiten junger Leute, rund 20 Personen, zum Teil vermummt, also so in der Deutschschweiz würde man sagen, ein bisschen schwarze Block, die da auf die Bänke gesprungen sind und insbesondere einen der beiden Redner angegriffen haben und als Faschisten verunglimpft haben. Dabei handelt es sich um Giancarlo Caselli, der im Moment in Turin als Staatsanwalt tätig ist. Er war eingeladen, gemeinsam mit seinem Kollegen Armando Spataro, das ist auch ein Staatsanwalt in Mailand, über das Thema Politik und Justiz in Italien zu sprechen. Ein ganz heißes Eisen, dieses Thema, wie wir wissen, denn unter der Ära Berlusconi sprach man ja immer von einer Einschüchterung der Justiz. Also das ist der Kontext, in dem das stattfand. Und wie gesagt, es kam da zu diesen Protesten am Anfang.
Und weiß man, warum genau protestiert wurde gegen diese beiden Staatsanwälte?
Ja, bei Caselli handelt es sich um einen Staatsanwalt, der sich mit der sogenannten No-TAF-Bewegung befasst. Das sind die Leute, die ja im Val Susa diese Hochgeschwindigkeitslinie bekämpfen. Und er hat eben vor kurzem 27 junge Leute dort angeklagt. Und das passt diesen natürlich gar nicht. Und es zeigt aber auch, und das möchte ich vielleicht hier betonen, dass man eben an diesen Konflikten, die vielleicht auch in Italien sind, in Turin, hier im Tessin schon näher dran ist. Es sind vielleicht Dinge, die man in der Deutschschweiz gar nicht wahrnimmt. Hier besteht doch eine gewisse Nähe auch zu diesen sozialen Spannungen, wie sie in Italien vorhanden sind.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Gerhard Lob. Er ist freier Journalist im Tessin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.